weiß nicht, wie ihr so auf Trends reagiert, ob ihr so Trendsetter seid oder ob ihr immer so ein bisschen hinten dran hängt. Ist ja oft so bei uns, was dann in Amerika irgendwie so Trend ist, das kommt bei uns dann irgendwie 10 Jahre später an, sowas früher. Ich meine, die Zeiten haben sich da schon verkürzt. Es gibt gerade so einen Megatrend, auf den viele Leute aufspringen und ich weiß nicht, wer von euch da auch mitmacht. Und dieser Megatrend heißt Longevity, also Langlebigkeit. Und da kriegt man viele Tipps und Tricks mit auf den Weg, um lange zu leben. David Sinclair ist einer der, der Protagonisten dieser Bewegung und er hat in seinem Buch, 2019 ist rausgekommen, Lifespan, so geschrieben, was das denn ist. Und er sagte, wir altern, aber es muss nicht sein. Und er sagt dann, Altern ist nicht einfach so ein Schicksal, was uns irgendwie überfällt, sondern es ist, er ist ja Genetiker, Molekulargenetiker, und er sagt, es ist alles eine Sache der Moleküle, und wenn wir da richtig anpacken, dann können wir das Leben verlängern. Und das ist für ihn auf der einen Seite dann natürlich Lebenswandel. Es kommt darauf an, was du isst, was du trinkst. Aber ganz wichtig auch, und ich habe jetzt gehört, bei jungen Leuten ist das auch mehr und mehr ein Thema, ist das Thema Schlafen. Du musst ja genug schlafen, denn wenn du genug schläfst, dann ist das auch lebensverlängernd. Also das ist so die eine Seite bei ihm und auch so also in den Genpool des Menschen nur ein bisschen eingreifend. Aber das andere für ihn, was auch wesentlich und wichtig ist, ist so die Technik. Da gehört dann auch die KI zu. Und da sind zwei Leute, die da auch mit, sehr stark das protegieren und vorantreiben. Und das ist Elon Musk und Peter Thiel. Also die beiden sind auch große Anhänger von Longevity und versuchen dann mit dem, was sie haben, das Thema auch voranzutreiben. Das ist vor allem erstmal Geld. Also es wird viel Geld investiert in die Forschung. Aber die beiden, gerade Elon Musk, steht ihm dann auch dafür, diese technische Seite mit zu verwirklichen, damit wir ein langes Leben haben. Und Elon Musk sagt ihm so, ja, der Mensch ist upgrade-fähig. Also der Mensch ist eigentlich so in der Situation, in der er ist, noch upgrade-fähig. Also dass mehr aus ihm werde. Und Peter Thiel hat das mal so gesagt, er ist gegen den Tod. Ja, ich glaube, da hat er viele auch die sagen, ich auch. Es gibt noch so einen Global Player, der auch für das Leben und gegen den Tod ist, und das ist Gott. In Hesekiel können wir schon nachlesen, wie dort Gott spricht und sagt, ich bin gegen den Tod und ich bin dagegen, dass der Mensch stirbt. Und er soll doch irgendwie einen Dreh im Leben bekommen, damit er lebt. Also wenn man sich das anschaut, dann entdeckt man dieses Thema im Tod und damit auch Leben ist ein Thema, was die unterschiedlichsten Menschen und Kulturen dann auch bewegt. Und so ist das heute eben auch zum Megathema geworden, sich mit dem Tod abzufinden. Das ist etwas, was wir nicht gut können. Der Tod ist eigentlich so die große Beleidigung an uns, die große Beleidigung und auch Herausforderung an das Leben. Und von daher gibt es so diese Bewegung seit jeher, dass der Mensch irgendwie Wege sucht, um den Tod irgendwie zu überwinden. Was jetzt der Unterschied ist so zwischen Sinclair und Musk und Thiel und Gott, die drei wollen das Leben verlängern. Gott will das Leben verwandeln. Und das ist erstmal ein wesentlicher Unterschied. Also wenn man von Gott her über dieses Thema nachdenkt, dann geht es nicht nur darum, dass Gott will, dass wir gut und lange leben. Das ist auch etwas, was in der Bibel auch so beschrieben wird, was erstrebenswert ist. Aber das ist nicht das einzige Ziel. Das ist auch nicht das Hauptziel, dass wir gut und dass wir lange leben, sondern worum es im Leben geht, ist, dass das Leben verwandelt wird. Und das unterscheidet eben diese beiden Richtungen auch voneinander. Kreuz und Auferstehung, das ist so das, was auch genau dieses Thema mit aufnimmt. Am Kreuz, da sind wir jetzt am Karfreitag, haben wir uns ja wieder neu damit beschäftigt. Am Kreuz erleben wir eben, wie, und das ist christliche Botschaft, wie Gott selbst stirbt, wie das Leben dort endet. Jetzt gibt es so in der Geschichte dann der Kirche und in der Geschichte unserer Kultur immer wieder auch so die Auseinandersetzung mit diesem Tod. Und das wäre eigentlich nicht so ein Problem, weil man könnte ja sagen, okay, er ist gestorben für seine Ideale und okay, was ihr damit verbindet. Aber dieser Tod hat ein Problem, nämlich, dass man auf einmal angefangen hat, darüber zu reden, dass er wieder auferstanden ist. Und von daher hat man überlegt, naja, vielleicht war er gar nicht so richtig tot. Vielleicht war er nur scheintot. Aber da sagt die Bibel auch ziemlich eindeutig, und wenn man die Berichte dann so liest, was man dann mit dem Speer in die Seite und so gemacht hat, die Bibel ist da sehr, sehr eindeutig und klar und sagt, nein, dieser Mann war ganz tot. In ihm war kein Leben mehr. Und das, was wir eben am Karfreitag, woran wir an Karfreitag denken, ist genau eben dieses Geschehen, dass da Gott selbst, dass dieser Mann aus Nazareth eben am Kreuz gestorben ist. Und er war ganz tot. Und dann eben der Tag, an den wir heute denken und den wir feiern, eben dieser Tag der Auferstehung. Und das ist eben auch immer wieder wichtig. Auferstehung ist nicht Wiederbelebung. Also, dass eben der alte Leib dann irgendwie wiederbelebt wurde nach, was weiß ich, ein paar Tagen Reanimation, sondern Auferstehung ist nicht Wiederbelebung, sondern ist Wiedergeburt, ist Neugeburt. Also das ist erstmal wichtig, das auch auseinanderzuhalten. Und wenn wir über Karfreitag und Ostern nachdenken, denken wir eben auch genau darüber nach, was das Leben ist und was das Leben dann auch am Ende mit ausmacht. Und der Apostel Paulus hat das ja dann so beschrieben, wir haben es ja gerade in dem Brief an die Korinther gelesen, wenn jetzt jemand fragt, ja sag mal, was ist denn das mit der Auferstehung? Er sagt, kennen wir nicht. Ja, weil das ist eben etwas, was nicht zu unserem Erfahrungsschatz dazugehört. Das ist eben nicht nichts, was menschliche Realität ist. Unsere menschliche Realität ist eben, dass wir älter werden und es müssen. Vielleicht kommen ja Herr Thiel und Herr Musk und Herr Sinclair irgendwann auf einen Weg, dass wir das irgendwie aufhalten oder verschieben. Man träumt ja auch davon, das irgendwie umzudrehen. Vielleicht kommen wir irgendwann dahin. Aber im Moment merken wir, und bis heute, bis zum heutigen Tage hat jeder Mensch das so wahrgenommen. Und ich weiß nicht, ob das auch wirklich gelingt, das zu ändern. Wir werden älter und wir haben keine Chance. Da kannst du noch so viel Cremchen dir kaufen und Anti-Aging und. Bringt nichts. Nee, das kann man so nicht sagen. Natürlich bringt's was. Also ihr seht's ja an mir. Nein, natürlich bringt das was denen, die das verkaufen, weil damit auch immer eine Hoffnung verbunden ist. Damit ist eine Hoffnung verbunden, dass wenn du dieses Cremchen, diese Pille und so weiter nimmst, dass sich dein Alterungsprozess verlangsamt. Und es gibt ja kein schöneres Kompliment, als wenn man dann sagt, naja, ich bin jetzt 59 und mein Gegenüber sagt, was? Das hätte ich aber nicht gedacht. Das ist dumm, wenn das dabei rauskommt. Und der dann sagt, ah, ich hätte dich aber eigentlich älter geschätzt. Okay, wir Männer können da mannhaft mit umgehen, für Frauen ist eine Katastrophe. Ne? Also älter geschätzt zu werden, also hei. Also natürlich bringen diese Cremchen und Pillchen und so was dem, der sie verkauft, aber nicht dem, der sie benutzt. Denn du wirst älter. Das gehört zum Leben dazu, das ist die Erfahrung. Und das, wovon der Apostel Paulus eben spricht, was wir gerade in der Lesung gehört haben, ist eben dann die Auseinandersetzung damit, ja, was ist denn das dann mit dieser Auferstehung, mit diesem Leib der Auferstehung? Gibt es dann eben so ein Wundermittelchen, dass wir nicht mehr älter werden, dass wir keine Falten mehr bekommen oder was auch immer? Und dann erzählt der Apostel Paulus etwas, was er so mitten aus dem Leben, mitten aus der Natur nimmt. Und sagt, naja, es ist wie mit dem Samenkorn, dieser Auferstehungsleib. Der Samenkorn wird in die Erde gelegt und wir reden dann davon, dass er stirbt. Und dann wird daraus etwas Neues. Und wenn du dir mal, meinetwegen, habe jetzt nichts dabei, ich hätte mal ein paar Bilder raussuchen können, wenn du mal ein Samenkorn von einer Sonnenblume nimmst und dann hinter die Sonnenblume daneben hältst, was siehst du dann? Irgendwie nichts, was irgendwie ähnlich ist. Also aus diesem Samen wird etwas Neues, etwas anderes. Okay, du kannst jetzt biologisch ganz was bestimmt irgendwie nachweisen, dass die was miteinander zu tun haben. Aber wenn du beides vor dir siehst, dann guckst du dir das an und denkst, wie, daraus wurde das? Wahnsinn. Und das ist das, was der Apostel Paulus beschreibt erstmal. Aber das mit dem Auferstehungsleib, das hat nichts mit einem, Refreshment oder mit einem Tuning des alten Leibes zu tun. Das ist irgendwie ein besonderes Fitnesscenter in den Gemeinden. Also wir können es ja jetzt sagen, deswegen machen wir Aerobik und Fitness, ne? Weil wir den Weg gefunden haben, den Alterungsprozess dann damit zu stoppen, weil wir nicht nur Sport machen, das, sondern auch vom Kreuz machen. Also das ist schon mal was Besonderes. Schön wäre es, aber so ist es nicht. Dieser Prozess lässt sich nicht aufhalten, sondern was wir merken, was der Apostel Paulus sagt, dieser Prozess, das ist ein Prozess der Verwandlung. Und das ist eben etwas ganz anderes. Dabei geht es eben um etwas ganz anderes. Und er hat das dann so beschrieben, der Apostel, das auch, kann man lange drüber nachdenken. Es wird gesät, ein natürlicher Leib, und es wird auferstehen, ein geistlicher Leib. Also geistlicher Leib, das ist ja auch, kann man sich mal fragen, was ist ein natürlicher Leib? Das weiß ich. Wenn du es nicht weißt, kneif dich mal kurz oder lass dich von deinem Nachbarn kneifen, dann weißt du, was der natürliche Leib ist. Hast du es gemerkt, Shireen? Ah, jetzt krieg ich das zurück. Dann merkst du, was der natürliche Leib ist. Aber so ein geistlicher Leib, was das ist natürlich irgendwie schwierig, weil es passt irgendwie nicht zusammen. Wenn man sich das in der Bibel anguckt, dann merkt man sehr schnell, doch, das gehört beides zusammen. Denn wenn wir in der Bibel den Schöpfungsbericht lesen, dann lesen wir, so ist das im zweiten Schöpfungsbericht beschrieben, wie Gott den Menschen macht, eben aus Erde, also er formt den Leib. Und dann passiert eben das, was den Leib dann lebendig macht, er bläst ihm den Odem ein, den Geist Gottes. Also nach biblischer Überzeugung ist Menschsein immer das, was verbunden ist mit diesem Leiblichen und mit diesem Geistlichen. Beides gehört zusammen. Und der Mensch ist eben nicht nur Leib, ist eben nicht nur Körper, sondern der Mensch ist mehr. Und das wird schon auf der ersten Seite der Bibel, wird das dann auch schon so beschrieben. Und von daher gehört das zusammen. Und der Apostel Paulus beschreibt eben unser Leben als ein Prozess der Verwandlung hin, und das ist dann am Ende der Auferstehungsleib, hin zu diesem geistlichen Leib und weg von diesem fleischlichen Leib. Von diesem Verweslichen, von diesem Hinfälligen. Von daher, wenn die Bibel über die Auferstehung redet, dann nimmt sie eine Hoffnung auf, die bis zum heutigen Tage Menschen beseelt. Und es ist gut, dass wir diese Hoffnung haben. Nämlich, dass wir das Leben lange und gut leben können. Das ist eine Sehnsucht, die wir Menschen haben. Und die drei genannten Herren, die denken eben darüber nach. Und das ist das, was sie können, wie sie Leben verlängern können. Und die sind ja nicht dumm. Und die werden auch Wege finden, und das weiß man auch, das ist ja auch empirisch dann belegbar, die werden auch Wege finden und können sagen, wenn du so und so lebst, dann lebst du auch länger. Das ist ja richtig. Aber was diese drei Herren nicht können, sie können dir nicht sagen, wozu du lebst. Und das ist die spannende Frage auch beim Leben. Nicht, wie lange du lebst, ist auch interessant, ist auch spannend. Aber das ist nicht das, worum es im Leben geht, dass du noch einen Tag und noch einen Tag und noch einen Tag. Nein, die Frage ist, wozu lebst du? Das ist die Frage nach dem Sinn in unserem Leben. Und wenn dein Sinn und wenn der Sinn eben darin steht, dieses Longevity zu leben und immer mehr und noch einen Tag, ja, dann stirbst du eben nicht mit 70 oder 80, sondern dann meinetwegen mit 180, wenn es möglich sein sollte. Aber das Leben ist vergänglich. Und die Frage ist eben nicht, wie lange lebst du, sondern die Frage auch, und das ist ja das, was dieser Mann aus Nazareth, dieser Jesus gesagt hat, was er will, dass wir leben und volle Genüge haben. Die Frage ist eben nicht, wann hast du ein Leben, was voll ist und so, so wie er das beschreibt, voller Genüge. Wann hast du das, wenn du 60, 70, 80, 90, 100 Jahre alt wirst? Nein. Dann kannst du auf ein langes Leben zurückblicken. Aber, also wie gesagt, diese Bewegung hat viel, viel Gutes auch und spricht eine Sehnsucht dann an. Aber wenn du dann meinetwegen 180 Jahre alt geworden bist und blickst dann zurück und erzählst dann deinen Kindern, so du sie hast, weil die rauben dir auch mal ein paar Lebensjahre, und erzählst dann von deinem Leben. Ja, ich habe einmal mittags gegessen am Tag und sonst nicht. Was? Du bist nie mit deiner Frau, bist nie mit deinem Mann abends mal essen gegangen? Nein, nein, kostet mich Lebenszeit. Habe ich nicht gemacht. Ja, was hast du denn abends gemacht?
Ja, ich war immer um 8 Uhr im Bett. Auch gut. Hat auch was.
Ja, und was hast du davor gemacht? Naja, also so ab, weil das sind ja die Tipps, um die es geht. Ne? Na, davor habe ich so, ich sag mal, von 6 bis 7 habe ich versucht, so den Tag hinter mir zu lassen und von 7 bis 8 habe ich so versucht, runterzukommen, damit ich ab 8 ruhig schlafen kann. Aha, spannend. Und das 180 Jahre lang. Dazu sind wir nicht gemacht. Und das ist, oder das hat auch nichts mit Lebensfülle zu tun. Wie gesagt, es hat viel Positives und es spricht eine Sehnsucht an. Aber die Sehnsucht, die wir haben, ist nicht eine Sehnsucht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten Leben. Und das, was die Bibel eben dazu sagt, ist, dass wir geboren sind, um zu sterben und wir sterben, um zu leben. Weil dieser Prozess von diesem Fleischlichen zu diesem geistlichen Leib. Das ist genau der Weg, der Prozess, um den es im Leben geht. Und es ist ja schon interessant, das falsche Wort, es ist ja schon auch hilfreich, auf ein Lebensziel hin zu leben. Und natürlich kannst du sagen, mein Ziel ist ein Haus und noch ein Haus und mein Ziel ist die schönste Frau, der reichste Mann, keine Ahnung was. Kann ja sein, dass das Ziel eines Lebens ist. Wer bin ich, das irgendwie zu kritisieren? Aber ein bisschen Kritik muss ja schon sein. Am Ende, sage ich ja immer, wirst du die schönste Frau auf dem Friedhof oder der reichste Mann auf dem Friedhof werden. Und dann ist alles weg, dann kloppen sich deine Kinder darum und deine Enkel werden es dann so richtig verbraten, dein Reichtum. Fülle des Lebens hat etwas mit einer Zielsetzung auch zu tun. Und die Bibel sagt uns, der Apostel Paulus sagt uns, das Ziel deines Lebens wird ein Verwandlungsprozess und eine Neuwerdung sein. Dass du von Neuem geboren wirst. Wie das passiert? Ja, wie passiert das mit dem Samen und der Sonnenblume? Aber das ist das Ziel deines Lebens. Und für die Bibel ist es so, und das war das, wofür dieser Mann, wofür Jesus dann auch stand, sobald du dich auf dieses Ziel einlässt, wirst du merken, wie dieses Ziel in deinem Leben sich auswirkt und sich ausprägt und sich auswurzelt und Früchte bringt. Dann wirst du auf einmal merken, wie sich Dinge auch verschieben, weil das Ziel deines Lebens, was du vor Augen hast, eben ein Ziel ist. Und das ist das Schöne an diesem Ziel, was du nie erreichen wirst im Leben. Wenn du Millionär werden willst, kann sein, dass du es erreichst. Und dann? Ja, dann willst du vielleicht Milliardär werden. Oder so. Oder, wenn du die schönste Frau werden willst, kann sein, dass du das erreichst. Aber was dann? Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und dann taucht auf einmal einer am Horizont auf und dann hast du aber Stress. Dieses Ziel, von dem die Bibel redet, ist ein Ziel, was du in diesem Leben nicht erreichen kannst, aber wovon du in diesem Leben dein Leben reich machen kannst, reich werden lassen kannst. Und das ist das, worum es in der Auferstehung und bei der Auferstehungshoffnung auch geht. Wir bekennen und haben das heute ja schon mehrfach getan, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, ein schönes Bekenntnis, ein Bekenntnis des Glaubens. Aber dieser auferstandene Herr, der will in uns schon etwas von dieser neuen Geburt lebendig werden lassen. Dass wir im Alltag unseres Lebens davon beseelt dann das Leben angehen und leben. Denn dieser Mann hat nicht das Leben verlängert. Sein Leben war ziemlich kurz. Aber dieser Mann ist auch nicht irgendwie im Labor über im Reagenzglas oder was gestorben, um zu forschen, wie das denn ist mit dem Leben und wie man länger leben kann. Dieser Mann aus Nazareth ist am Kreuz gestorben, um uns diese Angst zu nehmen, mit dem Tod auf du und du zu leben. Dem Tod ins Angesicht zu lächeln und wenn er da ist, zu sagen, komm, komm, schön, dass du da bist. Dieser Tag wird kommen. In meinem Leben, in eurem Leben. Dieser Tag wird kommen, dass der Tod vor der Tür steht und sagt, hier bin ich. Und das haben wir irgendwo im Hinterkopf und merken es täglich, weil wir älter werden. Und das ist ja so dieses kleine Sterben. Und es ist ein anderes Leben, wenn du sagen kannst, wenn er dann da ist, schön, dass du da bist. Denn jetzt, endlich, werde ich erleben und entdecken, was das ist mit diesem Auferstehungsleib. Das gibt dem Leben eine andere Richtung und das gibt dem Leben auch einen anderen Spin, einen anderen Drall. Und die Bibel behauptet, nichts anderes kann ich auch bezeugen, das ist das, was sein Leben wirklich erfüllt. Wofür du dann leben kannst, wofür du dann auch sterben kannst. Und darum ist dieser Mann dann auch auferweckt worden durch seinen Vater, damit wir auch in unserem Leben, was vergänglich ist, wo am Ende der Tod wartet, eine Hoffnung und eine Zuversicht haben können. Denn, das kann ich euch zusagen, ihr lebt nicht nur jetzt, sondern ihr werdet auch leben. Aber da müssen wir durch die schmale Tür des Todes hindurch. Aber dann werden wir leben. Und dann werden wir Dinge erfahren. Ich bin ja nicht einer, der den Himmel eben so ausmalt und weiß und sagt, wie es da sein wird. Aber dann werden wir Dinge erfahren, wo ich wirklich glaube, irre. Warum habe ich eigentlich so am Leben gehangen, wenn das neue Leben so schön ist? Ich kann euch sagen, was ein Teil dieses neuen Lebens sein wird. Beziehung. Beziehung. Gelingende Beziehung. Aber das können wir auch schon hier und jetzt und auch schon heute leben. Denn der Herr ist auferstanden. Und seinen Jüngern erschien und den Jüngerinnen, damit sie von dieser Hoffnung leben und aus diesem Glauben heraus ein anderes Leben wagen. Amen.